90 Milliarden, der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE.
Lang leben und vor allem lange gesund leben. Das wünschen wir alle regelmäßig anderen, zum Geburtstag zum Beispiel. Und wenn wir ehrlich sind, das mit dem lange und gesund leben wünschen sich die meisten von uns ja für sich selbst irgendwie auch. Herzlich willkommen euch, ihr seid mittendrin in der neuen Folge der 90 Milliarden. Das ist der Podcast, in dem es um unser Gehirn geht und heute eben darum, wie wir es schaffen können mit diesem gesund alt werden. Und wir sind so modern unterwegs heute, weil sich doch gerade so viele Menschen mit Longevity beschäftigen, mit diesem Wort, bei dem sich es eben um die Langlebigkeit, so heißt dieses Wort ja, von uns allen dreht. Ja, da gibt's Ansagen, keine tierischen Fette, kein Zucker, kein dies und kein das. Ich höre da auch gern mal weg. Jetzt kommt das Aber. Es gibt auch diese wertvollen Tipps, die helfen, dass wir gesund älter werden und vor allem fit im Kopf bleiben. Und da höre ich ihr wahrscheinlich auch ganz genau hin. Zu Gast ist Professor Monique Brezeler. Sie ist Neurowissenschaftlerin, sie forscht am DZNE und sie ist die Direktorin für populationsbezogene Gesundheitsforschung und sie leitet die sogenannte Rheinland-Studie. Über die werden wir gleich mehr erfahren. Hallo Monique, schön dich kennenzulernen.
Hallo.
Und weil dein Deutsch als gebürtige Niederländerin besser ist als mein Niederländisch als geborener Ostdeutscher, einigen wir uns drauf, wir sprechen wundervoll Deutsch miteinander, aber vielleicht hört man diesen kleinen niederländischen Einschlag von dir. Wir müssen das einmal klären, du bist studierte Medizinerin, du bist Ärztin und engagierst dich aber beruflich für die Hirnforschung. Du bist am Gehirn, im Gehirn unterwegs. Wie kommt es dazu?
Eigentlich nicht nur ins Gehirn. Ich habe tatsächlich Medizin studiert, habe mich dann eigentlich überlegt, dass ich Forschung spannender finde und eigentlich auch, weil ich mehr an Prävention dann an Behandlung interessiert bin. Das war eigentlich schon während meinem Studium klar.
Also du sorgst lieber dafür, dass es gar nicht erst so weit kommt zu etwas, bevor es so weit ist und man ein Pflaster draufkleben muss oder einen Verband drum machen muss.
Ja, im Prinzip, für mich macht das eigentlich mehr Sinn. Und dann habe ich gedacht, wenn ich dann etwas tue, dann gehe ich in die Forschung, um zu versuchen, wie man eigentlich Krankheiten vorbeugen kann. Mhm.
Wir nennen diese Podcast-Folge auch Prävention, der Schlüssel für gesundes Altern. Also wir werden uns damit beschäftigen jetzt in den nächsten Minuten. Wir fragen in Deutschland, wer hat die Lunte gelegt? Also wer hat dich dahin geführt zu dem, was du heute machst? Wer hat das Interesse geweckt am Gehirn?
Ja, das ist eigentlich eher Zufall, würde ich sagen. Ich bin Anfang 90er Jahre, war das schon, war ich in Rotterdam in die Forschung und da wurde gerade so eine große bevölkerungsbezogene Studie, so eine Kohortestudie aufgebaut. Und da haben wir uns in dieser Studie beschäftigt mit der Ursache von altersbedingten Erkrankungen. Und da gab es mehrere Erkrankungen, wo wir daran interessiert waren. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erkrankungen des Auge, die Makuladegeneration, auch der, wie heißt das?
Wahrscheinlich ging es auch um Bewegungsapparat.
Ja, genau. Und dann auch, und das war damals, wurde das mit so einem großen Fragezeichen angedeutet, die Demenzerkrankungen, die Erkrankungen des Gehirns. Und ich wurde verantwortlich für dieses Domain. Und ich sage, das war damals ein Fragezeichen, denn Demenz war damals noch so ein Tabu-Wort. Und ja. Das hat mir dann eigentlich von Anfang an.
Du wolltest eintauchen in das Tabu. Du wolltest etwas machen, was vorher noch niemand gemacht hat.
Das war tatsächlich Teil der Begeisterung, dass das alles noch so unklar war. Da gab es tatsächlich noch etwas zu forschen. Und da ist zum Beispiel das Spannende, wenn man das auf Bevölkerungsebene anfängt. Damals gab es noch sehr wenig Möglichkeiten, so das Gehirn war so eine Blackbox, da kann man von außen überhaupt nicht rein. Aber da gab es diese neue Bildgebungstechnologien, das MRT, was wir jetzt auch sehr viel nutzen. Das wurde damals erst
Hat angefangen erst.
Angefangen, ja. Da gab's, damals gab es in den Niederlanden 2 MRT-Scanner in das ganze Land. Mhm. Und da haben wir schon angefangen, damit Forschung zu machen, um tatsächlich im Kopf hineinschauen zu können und mehr zu lernen über, was da eigentlich passiert.
Das ist total schön, mit einer Person zu sprechen wie dir, die damals in diesen, auch das sagen wir in Deutsch so, als die Forschung auf diesem Gebiet in den Kinderschuhen war. Und du hast gerade gesagt, das war noch so ein Tabu, über Demenz zu sprechen im Vergleich zu heute, dass du diese, naja, 3 Jahrzehnte dabei warst. Wie bewertest du denn die Entwicklung in dieser Zeit? Also von dieser Zeit des Tabus bis heute, was hat sich da getan?
Sehr, sehr, sehr viel. Zumindest, dass wir jetzt anerkennen, dass das eine Erkrankung ist, wie andere Erkrankungen, dass es Sinn macht, da Therapien für zu entwickeln, aber auch, und das sprechen wir dann noch später über,
präventiv
über,
unterwegs,
präventiv
zu, sein.
Unterwegs zu sein, vielleicht das Letzte noch wichtiger, aber auch, dass Patienten sind, Menschen sind, die eine Erkrankung haben und die wir nicht dann so ein bisschen wegstecken müssen, uns für schämen müssen, aber ja, als ja, Mitmenschen, wie heißt das?
Ja, Mitmenschen.
Auch ja, einbeziehen können, wie weit die das können. Wenn einer ja, eine andere Erkrankung hat, dann versucht man auch, die mitzunehmen, inwieweit das geht. Und das ist mit Demenzerkrankten eigentlich nicht anders natürlich.
Ich verstehe dich vollkommen richtig und ich sehe das auch so, dass es eine Notwendigkeit dafür gibt, sich heute damit zu beschäftigen, dass ein an Demenz erkrankter Mensch genauso eine Berechtigung hat, gesehen zu werden wie jemand, der eine Herz-Kreislauf-Erkrankung hat.
Genau, aber die haben natürlich bestimmte Einschränkungen. Hat jemand mit Herzerkrankung auch. Die muss vielleicht kein Marathon laufen. Ein Demenzerkrankter kann vielleicht etwas anderes nicht. Mhm. Etwas anderes, was sich in die letzten 30 Jahre getan hat, ist natürlich, dass wir eigentlich, es ist eine Erkrankung, die können wir erforschen. Wir können da tatsächlich etwas tun. Ne?
Mhm. Und das machst du ja. Du bist die Direktorin für populationsbezogene Gesundheitsforschung. Hui! Okay. Das ist schon für die Deutsch-Muttersprachler ein großes Wort, populationsbezogene Gesundheitsforschung. Eine Population ist eine bestimmte Bevölkerungsgruppe.
Eigentlich ist das, ja, das ist die Bevölkerung. Und man kann bestimmte Populationen haben, das sind es bestimmte Bevölkerungsgruppen. Man kann die allgemeine Bevölkerung haben, das ist die allgemeine Population. Warum wir das so benannt haben, ist eigentlich, um einen Unterschied zu machen mit der klinischen Forschung. Im internationalen Kontext nennt man klinische Forschung eigentlich alle Forschung an Menschen. Macht nicht, ob das Patienten sind oder gesunde Personen in der Allgemeinbevölkerung. Im deutschen Sprachgebiet war man eigentlich weniger bekannt mit dieser Begriff und wird klinische Forschung sehr viel auf Patienten und das Klinikum bezogen, und um eigentlich zu verdeutlichen, dass es uns nicht nur um Patienten geht, aber um eigentlich alle Menschen, haben wir das populationsbezogen zur Allgemeinbevölkerung. Aber Gesundheitsforschung in die Allgemeinbevölkerung ist noch, denke ich, schlimmer als populationsbezogene Gesundheitsforschung.
Dann gehen wir doch mal ran. Was ist euer Hauptanliegen? Also was möchtest du mit deinen Kolleginnen und Kollegen schaffen?
Eigentlich das Thema, was du vorher angesprochen hast. Ne? Wir wollen dazu beitragen, dass Menschen gesünder älter werden können. Ja. Und wir fokussieren, weil wir hier am DZNE sind, auf das Gehirn. Aber das Gehirn ist Teil des ganzen Körpers und funktioniert auch im Zusammenhang mit dem ganzen Körper. Und das wollen wir mit der Forschung. So.
Das ist ja das Verrückte. Also ich habe das am Anfang wirklich gesagt, dass wir uns das ja ganz oft wünschen. Also man stelle sich so eine Geburtstagssituation vor, wenn ich dich zu deinem Geburtstag treffe und dich umarme, dir vielleicht ein Geschenk mitbringe oder irgendeinen Kuchen oder sonst was, dann umarme ich dich und sage, und ich wünsche dir alles erdenklich Gute, bleibt gesund und munter, ja, und was man sich da so alles wünscht. Mhm. Was wünscht man sich denn da wirklich? Also, wenn wir jetzt wissenschaftlich auf diesen Satz gehen.
Ich denke, Menschen wünschen sich ein langes Leben, aber ein gesundes langes Leben. So, das Wichtigste ist für uns eigentlich, dass wir sagen, okay, Menschen werden älter. Mit dem Alter werden gibt es auch eine Erhöhung des Risikos von sehr vielen von diesen Erkrankungen. So, wie können wir dazu beitragen, dass die Erkrankungen überhaupt nicht oder erst später ins Leben auftreten? Wenn die später ins Leben auftreten, dann hat man noch immer mehr gesunde Jahre. Ja? So, das ist eigentlich, es geht nicht primär darum, um länger zu leben, aber um länger gesund zu leben. Dass das Leben, wo viele Erkrankungen erst spät ins Leben auftreten, dass wir eigentlich die Zeitspanne, in der wir gesund sind, dass wir die so lang möglich machen. Und dafür müssen wir verstehen, was die Ursachen sind von Erkrankungen. Mhm. Und das sind die meisten Erkrankungen, von diesen altersbedingten Erkrankungen, auch die Demenz, sind sehr komplex. Da gibt es mehrere Ursachkomplexe. Und zu verstehen, was die Ursachen sind und auf welche man Einfluss nehmen kann, das ist natürlich schon wichtig, dann kann man etwas tun. Was auch wichtig ist, ist zu wissen, wer bekommt welche Erkrankung wann, damit man dann eigentlich, wenn man Interventionen oder Maßnahmen entwickelt, auch weiß, auf wen treffen die am meisten zu. Ja, jetzt mache ich das ein bisschen kompliziert, aber...
Wir können da ja noch einfach dran gehen. Wenn ich jetzt als Person A zu dir komme und sage, ich möchte gern etwas tun, was wäre der erste Marker, auf den du achtest, um mir zu sagen, so kannst du dieses verrückte Wort Longevity, Langlebigkeit, füllen?
Jetzt denke ich an das Alter werden und wir machen einen Unterschied zwischen das chronologische Altern und das biologische Altern. Und chronologisch, das ist am, ich weiß
jedes
nicht.
Jedes Jahr kommt wieder der Geburtstag. Jahr,
genau, ich habe auch die Geburtstag gedacht, das zählt auf. Ne? Mhm. Aber nicht jeder 70-Jährige sieht gleich aus, ist gleich alt. Manche sind schon sehr alt, andere sind noch total fit und aktiv und auch körperlich und geistlich gesund.
Wenn ich das einmal einhaken darf, du sitzt mir als eine erfahrene, reife Frau gegenüber und trägst eine richtig coole Lederjacke zum Beispiel und eine Bluse drunter, wo wahrscheinlich Frauen in deinem Alter, mit denen du groß geworden bist, sagen würden, um Gottes Willen, eine Lederjacke trage ich heute nicht mehr, da fühle ich mich zu alt dafür. Das ist der nicht chronologische, sondern der, war es der biologische?
Biologisch, aber die Lederjacke ist eigentlich eher nicht so biologisch. Es ist Leder, so das war mal biologisch, aber das ist eher so ein...
Okay, das emotionale Altern. Das emotionale Altern, dann ist es also dieses biologische Alter im Sinne von, du bewegst dich mit 54 besser als eine 34-Jährige.
Genau. Und was ist die Muskelkraft? Was ist die Qualität, die Blutgefäße? Was ist das Alter des Immunsystems? Wir wissen, dass das Immunsystem spielt eine sehr wichtige Rolle in sehr vielen Erkrankungen. Und das ändert sich auch mit dem Alter werden. Und das sind Sachen, wo man aufschauen kann. Wir schauen auch, und das ist in unserer Forschung zum Beispiel, wir schauen auf das Gehirn. Ne? Wir machen diese MRT-Scans und fast jeder, der Alter wird, verliert so ein bisschen an Gehirnmasse und da kommen auch schon einige andere Veränderungen. Aber dem Ausmaß, worin das passiert, dann kann man so eigentlich eine Kurve machen, wie ändern sich Sachen über das Alter werden und passt man dann auf das Durchschnittsalter oder ist man eigentlich eher jünger oder alter als
so,
seine.
Dann spielen wir das doch mal durch. Du bist die erfahrene Wissenschaftlerin, das heißt, du kannst sowohl menschlich als auch wissenschaftlich mir ja die Antwort geben, wenn ich jetzt als Anfang 20-Jähriger zu dir komme, welche Ratschläge gibst du mir, dass ich dieses biologische Alter, wo ja auch unser Hirn mit dazu gehört, so lange wie möglich jung halte. Ja. Also, würde zu vergleichen. Ich komme und sage, wie habe ich ganz lange eine ganz tolle Haut? Ja, dann schmierst du dir das und jenes und das da ins Gesicht, dann bleibst du ganz lange jung. Ich möchte aber biologisch lange jung bleiben. Was soll ich machen?
Ja, die erste Empfehlung, das sind eigentlich, die wissen wir schon seit Jahrzehnten. Ne? Ess gesund, lebe gesund. Was, ich glaube, jeder hat so eine Idee von, was ein gesundes Leben ist.
Das also
ist
mehr pflanzliche
Aktivität,
Sachen als tierische.
Das ist gesundes Essen, das ist nicht zu viel, das ist eigentlich auch Entspannung und weniger Stress. Das heißt nicht nichts tun, das heißt eigentlich auch sehr aktiv und engagiert sind, aber ein Balance, ja, alles in Balance, gesundes Essen, gesundes Leben. Das, was wir mit der Forschung wollen, ist natürlich ein bisschen weitergehen, ne? Und detaillierter untersuchen, worauf können wir Einfluss nehmen. Auch weil wir wissen, dass so eine Empfehlung, es ein gesundes Diät. Das ist für manche Leute einfacher als für andere.
Ist auch ein Gummiband, ne? Man kann das ziehen, ganz weit. Und man kann es ganz, ganz soft ziehen. Was ist eine gesunde Ernährung? Wie sieht eine Diät aus?
Genau. Und für nicht jeder ist alles genau gleich wichtig, ne? Und das ist eigentlich, was wir versuchen, um auch besser zu verstehen. Aber was ist dann für welche Person wichtig? Und können wir das auch umsetzen in, ja, viel spezifischere Maßnahme als die allgemeine Empfehlungen, die für jeder auf jeder zutreffen.
Und da kommt dieses Populationsbezogene hin. Also was ist gut für wen? Welche Unterschiede können wir da machen? Also ich mutmaße, es gibt Unterschiede zwischen Frauen und Männern zum Beispiel. Kannst du da etwas benennen?
Erstmal vielleicht, was sind so die wichtigen Sachen? Ne? Und das ist, da ist, ich glaube, und das ist auch was, wo wir in die Forschung Unterschied machen, ist, man hat natürlich das Erbmaterial, ja, die genetischen Faktoren, die haben einen großen Einfluss. Da gibt es die Verhaltensfaktoren, was tut man, die körperliche Aktivität und das, aber auch die Umwelt. Ne? Was sind die Einflüsse von außen? Und es ist eigentlich immer so ein komplexes Zusammenspiel von ein Misch dieser Faktoren, die dann Einfluss haben auf jemands, ja, Gesundheit und Leben. Und es gibt einige von den Faktoren kann man beeinflussen, andere eigentlich weniger. Geschlechtsunterschiede, ja, das ist natürlich schon ein Riesen, das ist ein auch genetisch bestimmtes Unterschied, und das sehen wir auch in unserer Forschung, dass eigentlich Männer und Frauen in sehr viele, viele, viele Sachen auch biologische Mechanismen, nicht nur die direkt mit den Hormonunterschieden zusammenhängen, aber auch andere Systeme sind unterschiedlich. Heißt nicht, dass die nicht am Ende die gleiche Erkrankungen bekommen können oder dass zum Teil auch gleiche Empfehlungen hilfreich sein könnten, aber es gibt auch die Sache, wo es Sinn macht, einen Unterschied zu machen. Und das ist zum Beispiel auch Thema unserer Forschung, dass wir sagen, okay, wenn und wann und warum macht es Sinn, um geschlechtsspezifisch auf die Leute zuzugehen.
Du hast vorhin von der Genetik gesprochen. Inwieweit kannst du was dazu sagen, dass eine Demenzerkrankung etwas überhaupt mit der genetischen Grundlage einer Person zu tun hat? Also ganz viele sagen ja, oh, mein Vater ist dement geworden, wahrscheinlich kriege ich es auch. Weißt du da was?
Es gibt einige Demenzerkrankungen, die sind komplett genetisch determiniert, die sind auch erblich, aber das ist ein kleines Teil, das ist weniger als 1% oder so von allen Demenzerkrankungen. Die meisten spielen vielleicht ein genetische Empfindlichkeit eine Rolle, und das variiert. Manche Leute haben eine höhere Empfindlichkeit dann andere. Das ist dann, wie ist das genetische Zusammenspiel. Aber dann gibt es auch noch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber das ist, wenn man nur auf die Gene, die man schon beim Geburt bekommt. Was wir in den letzten Jahren mehr und mehr sehen, ist, dass auch die Gene können sich während im Laufe des Lebens ändern, und dass die Gene sind nur ein sehr kleines Teil von das totale Erbmaterial, das wir von unseren Eltern bekommen. Weniger als 2% alle Erbmaterial sind tatsächlich Gene. Das meiste hat man früher, wie hat man das genommen? Das war eigentlich so ein bisschen, hat man überhaupt nicht aufgeschaut.
Man hat nicht hingeguckt, weil man dachte, es ist nicht wichtig, aber ihr habt herausgefunden, das ist der Großteil.
Ja, und das haben nicht wir spezifisch herausgefunden, das ist eine
wissenschaftliche Entwicklung.
Genau, aber das ist natürlich auch etwas, was wir jetzt in unsere Forschung mitnehmen, um zu sagen, okay, all die Teile des Genoms, das Genom ist all das Erbmaterial, was wir bekommen, aber das nicht kodiert, das nicht kodierende Teil, das nicht direkt Gene sind, was ist da die Rolle und wie spielen die eine Rolle? Und das ist eigentlich total noch eine offene Forschungsfrage und das ist auch ein Teil, wo man vielleicht auch anders Einfluss aufnimmt.
Aber dann sind wir ja bei diesem Punkt Prävention. Wenn so ein großer Teil noch wie so ein Stückchen Knetmasse zu verändern ist, dann ist es ja ganz toll zu wissen, wie muss ich diese Knetmasse denn kneten, dass sie gut geformt ist und in Sachen Prävention ich auf einem guten Weg bin.
Ja, ich weiß nicht, ob wir die Masse tatsächlich kneten können, aber ich denke, und das ist eigentlich das Wichtige, ich glaube, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Je mehr wir verstehen von den Mechanismen, die am Ende zu Demenz oder andere Erkrankungen führen, desto mehr Möglichkeiten haben wir, da Eingriff aufzunehmen. So, da bin ich total bei dir. Das ist nicht nur die Gene, das sind natürlich auch die Mechanismen, die dann teilweise von der Gene, teilweise auch von Verhalten beeinflusst werden. Man kann auch auf die, wir nennen das diese Downstream-Mechanismen, ne? Es fängt eigentlich irgendwo an. Die Gene zum Beispiel, die kodieren für die Eiweiße, die kodieren für, und die haben dann eine Rolle in die biologischen Mechanismen am Ende. Und das sind die Endmechanismen, die die Erkrankung zum Erkranken leiten. Deswegen gibt es auch auf sehr viele Ebenen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Denn die Erkrankung ist das Endergebnis von sehr, sehr, sehr vielen biologische Prozessen, die sich auch im Laufe des Lebens teilweise auch zusammen abspielen. Und die Gene nehmen Einfluss zum Teil auf, wie die Prozesse abläufen, aber vielleicht können wir auch durch andere Faktoren darauf Einfluss nehmen. Und das ist ein bisschen kompliziert.
Aber nein, ist es eigentlich gar nicht. Ich versuche es mal zu vergleichen. Also du hast als Endergebnis ein kaputtes Auto.
Ja.
Und es könnte sein, dass das ein Montagsauto ist, ein an einem Montag gebautes Auto.
Ja.
Das ist aber nur diese 1,5% vererbt. Ja? Ansonsten aber gibt es diese gut 90%, dass dieses Auto, diese Faktoren, die dieses Auto kaputt machen, man schaltet nicht anständig und das Getriebe geht kaputt. Man tankt den falschen Kraftstoff und der Motor verändert sich. Man schlägt immer die Tür und macht sie nicht zu. Man sitzt die Ledersitze ab. Mhm. So ist für mich der Vergleich dafür. Und am Ende, wenn du viele Faktoren siehst, ist dieses Auto kaputt gefahren. Und ich könnte zwischendrin dafür sorgen, die Tür leise zuzumachen. Ich könnte anständig schalten. Ich könnte den richtigen Kraftstoff wählen. Wenn ich das jetzt vergleiche zum Menschen, ein sanftes Türzumachen, was ist das im menschlichen Sinne? Also wie sorge ich dafür, dass an einer bestimmten Stelle etwas gar nicht passiert, was du erforschst? Weißt du, was ich meine?
Ja, du willst die Nobelpreise bekommen? Ich denke, das ist schon ein bisschen schwierig. Das sind natürlich, wir arbeiten daran. Erstmal zum Vergleich von diesem Montagsauto. Denn ich mag den Vergleich, aber ich denke eigentlich, das sind nicht nur die 1,5%. Denn es sind, oder vielleicht ist das ein nicht so guter Autobauer und gibt es auch Autos, die an andere Tage nicht so gut gebaut werden. Ja. Das meine ich. Es gibt aber die Idee, dass, wie gut ist das von Anfang an gebaut? Einige sind eigentlich, die sind vorbestimmt kaputt zu gehen. Da ist die Fehler schon eingebaut worden. Das sind die 1,5%. Andere sind eigentlich sehr, da muss nicht viel passieren und die brechen zusammen. Was kann man daran tun? Dann bin ich zurück bei diese Verhaltenseinflüsse, die wir nehmen können. Da forschen wir auch an. Und zum Beispiel, ich habe das Ernährung. Das ist schon so ein Beispiel. Es gibt diese gesündere Ernährungsmuster, mediterrane Diäte oder was dann auch. Es gibt sehr vieles, jeden Monat ein neues. Und das ist dann zum Beispiel etwas, als Allgemeinempfehlung ist das eine wichtige, macht auch die deutsche Ernährungsgesellschaft, sind richtige Richtlinien. Aber wir möchten gerne weitergehen, mehr Detail, besser verstehen. Und dann in unserer Forschung schauen wir zum Beispiel darauf, gibt es da Unterschiede zwischen die Effekte? Und dann schauen wir nicht nur auf das Risiko, an einer Demenzerkrankung zu erkranken, aber auch zum Beispiel auf, wie kann man das jetzt schon sehen in die Veränderungsprozesse, die im Körper stattfinden. Und dann sehen wir, dass tatsächlich eigentlich für alle diese gesündere Ernährungsmuster, die sind alle eigentlich tatsächlich gut. Mhm. Dann denkt man, okay, dann ist alles gut. Aber wir sehen auch, dass es Unterschiede gibt. Manche haben vielleicht mehr einen Effekt auf die Qualität der Gefäße, andere haben mehr einen Effekt auf andere Mechanismen. Und da bekommt es dann interessant zu sagen, okay, wenn wir das besser verstehen, dann können wir vielleicht so ein bisschen an spezifische Schrauben drehen, um auch tatsächlich zu sagen, aber für dich wäre es vielleicht gut, ein bisschen mehr das zu tun oder das zu tun. Oder, wenn das nicht über die Ernährung geht, zu sagen, okay, aber wie können wir das dann vielleicht mit auch medikamentös auf diese Mechanismen eingreifen und gezielte Therapien entwickeln zur Vorbeugung von Erkrankungen?
Das ist jetzt der Teil der Ernährung, den wir besprochen haben. Es gibt noch so Sachen, die ich auch hier im Podcast gelernt habe. Also, was ist mit dem Faktor Bewegung? Was ist mit dem Faktor Plastizität im Gehirn? Was ist mit dem Faktor sozial-gesellschaftlicher Umgebung?
Ja.
Was kannst du dazu sagen?
Ich habe die Ernährung eher als ein Beispiel genannt. Wir schauen auch auf die anderen Faktoren. Körperliche Aktivität, ja. Was wir da sehen, ist, dass tatsächlich macht das Sinn, verbessert. Interessanterweise, wenn wir das zumindest in unserer Studie schauen, ist es nicht so, dass je mehr, desto besser. Ja? Mhm. Aber mehr als nichts macht einen Riesenunterschied.
Was bedeutet dann schon mehr? Also benutz keine Rolltreppe, sondern lauf die Treppe daneben.
Zum Beispiel, das ist schon ein Riesengewinn, wenn man sagt, aber ich möchte nicht 3, 4, 5 Mal in der Woche zum Gym gehen. Aber eigentlich ist, und das meine ich mit mehr, keine körperliche Aktivität, überhaupt nicht, das ist negativ. Besser ist, etwas zu tun. Mhm. Und da ist 1, 2 Stunden in der Woche herumspazieren, hat schon einen Rieseneffekt. Und danach kann es auch vielleicht noch ein bisschen Effekt haben. Aber das Gewinn ist nicht so groß, als was wir sehen von überhaupt nichts zu ein bisschen Aktivität. Und ich denke, das passt eigentlich auch. Das ist für die meiste Sache ist das dem Fall. Ne? Es ist nicht, dass man riesenstrikt leben muss und nur Regeln, aber zumindest ist ein bisschen mehr auf einige Sachen achten.
Das heißt also, dieser Satz, du musst es nicht übertreiben, gilt ja auch.
Total.
Also man muss jetzt nicht überall das Maximum rausholen, sondern kleine Schritte reichen aus.
Die reichen aus und sind vielleicht besser. Das ist ein anderes Beispiel, kennen wir das eigentlich auch. Ne? So vielleicht, wenn man einen Mangel hat an bestimmte Sachen, dann muss man etwas...
Vitaminmangel
ja.
An irgendetwas. Du hast zu wenig Vitamin D im Körper, nimmt man eine Vitamin D-Kapsel.
Ja, aber das heißt nicht, man muss mehr und mehr und mehr Vitamin D nehmen.
Man kann
und das
auch
ist
an
besser.
Die Sonne gehen.
Das und zu viel ist auch nicht gut. Und wenn man eigentlich ausreichend hat, dann...
Muss man es nicht noch zufügen.
Ja, denn das hat kein... Sinn. Mhm. Das dient nicht so. Was können wir tatsächlich tun und können wir da mehr tun und können wir das besser verstehen, um mehr zu tun? Und für mich ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, ist wenn wir auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen denken, ne, da ist in die letzten Jahrzehnte ist das Risiko, um an einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt zu sterben, ist wahnsinnig nach unten gegangen, zumindest hier in westliche Länder. Und warum ist das? Weil wir eigentlich besser verstehen, was die Ursache sind. Zum Beispiel, letztes Jahrhundert wurde entdeckt, dass die Bluthochdruck ein sehr großer Risikofaktor ist für diese Gefäßerkrankungen. Am Ende bekommt man einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, weil man so einen hohen Blutdruck hat. Die Blutdruck selbst ist keine Erkrankung. Mhm. Man spürt das nicht, wenn man einen hohen Blutdruck hat, aber wenn man die herunterbringt, dann hat das einen Rieseneffekt.
Ein Dominoeffekt.
Ja, und dann werden tatsächlich diese Erkrankungen vorgebeugt. Ne? Und ich glaube, dass wir in die Demenzerkrankung eigentlich ambitiöser werden müssen und sagen, okay, was ist die Bluthochdruck-Äquivalent für Demenzerkrankungen?
Gibt es das? Also welche Erkrankungen begünstigen die Demenz?
Das ist, wo wir jetzt anforschen. Und zum Beispiel sind tatsächlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gefäßerkrankungen erhöhen das Risiko. Deswegen auch die Phrase, was gut ist fürs Herz, ist auch gut fürs Gehirn. Wir forschen auch sehr aktiv daran, was die Rolle von das Immunsystem ist. Denn wir denken auch, dass, wenn das eigentlich nicht gut oder optimal funktioniert, dass das auch das Risiko von einer Demenzerkrankung erhöht oder beschleunigt. Wir sind eigentlich andere von diesen unterliegenden Mechanismen, versuchen wir auf dem Spur zu kommen. Idealerweise entdecken wir etwas, was wir sagen, okay, das ist etwas, was wir entweder durch Verhalten, aber vielleicht auch medikamentös beeinflussen können, damit die spätere Folge eigentlich ausbleiben.
Und dafür habt ihr
etwas. Ist das klar?
Das ist klar. Und das zahlt ja auch auf die Karte ein, die ihr seit gut 10 Jahren jetzt, glaube ich, schon spielt. Die sogenannte Rheinland-Studie macht ihr. Ihr habt euch also eine bestimmte Gruppe, Population von Menschen vorgenommen, die ihr nachhaltig langfristig begleitet. Vielleicht kannst du uns einmal erklären, was genau hinter diesem Begriff Rheinland-Studie sich verbirgt.
Ja, die Rheinland-Studie ist eine Studie, die wir tatsächlich in 2016, so vor zehn Jahren angefangen haben hier in Bonn. Da werden in 2 Bereiche von Bonn, in Beuel und in Hartberg, laden wir alle Personen über 30 Jahre alt ein, um an die Studie teilzunehmen. Keine weiteren Ausschlusskriterien. Jeder darf mitmachen, wenn er oder sie zumindest das Einverständnis unterschreiben kann. Und dann untersuchen wir eigentlich tatsächlich sehr vieles, sehr viele Funktionen, aber
Was sind Funktionen?
Die Funktion von das Herz und die Qualität von die Gefäße, aber auch die Gangmuster, die kognitive Funktion, ob man diese Test gut oder weniger gut
kognitiv
macht.
Kognitiv bedeutet sehen, hören?
Nee, das sind die sensorischen Systeme, okay. Die untersuchen wir auch. Wir untersuchen auch das Sehen und das Hören und das Riechen, aber auch das Gedächtnis.
Das sind die kognitive.
Wir machen Scans, MRT-Bilder vom Gehirn mit sehr unterschiedlichen Sequenzen, damit wir sehr unterschiedliche Aspekte des Gehirns abbilden können. Wir untersuchen die Netzhaut. Wir nehmen nicht sehr viel Blut ab, aber wir nehmen so ein bisschen Blut ab, sehr viele, sehr kleine
Röhrchen.
Aber das ist eigentlich nicht so viel Blut insgesamt. So, und da können wir in sehr viel Detail auf Faktoren ins Blut schauen. Wir fragen natürlich auch, wie die Leute sich selbst fühlen und andere Sachen.
Also der emotionale
Sachen.
Aspekt ist auch dabei.
Und auf diese riesen Datenmenge, und das wird wir versuchen, das von bis zu 20.000 Probanden diese Informationen zu bekommen und diese Leute dann über Jahrzehnte zu begleiten. Und aus dieser riesen Datenmenge können wir dann Mustern erkennen und da Schlussfolgerungen ableiten, über was mit das Auftreten von bestimmten Erkrankungen zusammenhängt, was eigentlich auch Zusammenhang mit einer sehr positiven, einer gesunden Auskunft und wie sich das im Laufe des Lebens ändert. Und daraus können wir dann, oder hoffen wir, dass wir können sagen, okay, das sind Ursache und das von bestimmten Erkrankungen, worauf wir Einfluss nehmen können. Aber das sind auch Möglichkeiten, um schon sehr früh vorherzusagen, wer ein erhöhtes Risiko hat oder nicht und auf welchem Grund.
Für Demenz zum
Beispiel? Für Demenz zum Beispiel. Aber wie gesagt, in so einer Studie kann man natürlich auch auf andere Sachen schauen. Zum Beispiel, unser Fokus ist primär auf Demenz, aber wir können zum Beispiel auch schauen, auf was sind die Risikofaktoren für eine Makuladegeneration, Augenerkrankungen oder andere Erkrankungen.
Das klingt total spannend, aber es ist ja eigentlich diese Studie etwas, was fast selbstverständlich sein müsste, Menschen über einen langen Zeitraum zu begleiten und auch präventiv unterwegs zu sein. Prävention, Vorsorge zu betreiben, ist ja das, was ihr breit aufgestellt macht. Also eigentlich wäre das doch selbstverständlich, dass das für jeden da sein müsste.
Ja, die Prävention zu machen, aber das ist eher nicht, was wir da tun. Was wir eigentlich da tun, und ja, es ist total,
selbstverständlich.
Es sollte selbstverständlich sein, dass das total wichtig ist. Ne? Darum machen wir das auch. Aber es ist nicht so selbstverständlich, das auch zu tun, weil wir suchen nach neue Einsichten. Ne? Und um das zu tun, muss man diese riesen Datenmenge, das ist natürlich ein sehr großer Aufwand, muss alles sehr standardisiert, strukturiert passieren, muss auch mit, denn die Teilnehmer geben ihre Daten, das muss auch unter sehr hoher Sicherheit passieren. Alle Daten werden pseudonymisiert, da keine Rückschlüsse auf die spezifische Teilnehmende möglich sind für diejenigen, die Daten nutzen. Und zum Beispiel, wenn wir auf das Blut gehen, um da die Erbinformationen, aber die Eiweißzusammenstellung, diese Metaboliten, die es da gibt und. Das ist schon eine sehr avancierte Riesendatenmenge, die wir dort erheben. Das ist nicht etwas, was so einfach in jeder Praxis passieren kann. Und man braucht tatsächlich das sehr standardisiert, um zu sagen, okay, was ist tatsächlich auf diese Ursache zurückzuführen und was ist ja Zufall oder...
Du hast gesagt, ihr seid in Bonn in zwei verschiedenen Stadtteilen unterwegs. Nach welchen Kriterien habt ihr die Stadtteile ausgesucht?
Wir wollten eigentlich die Studie durchführen, dort, wo die Leute leben. Ne? Sagen nicht, kommt zu uns, nee, wir kommen zu ihr. So, wir wollen eigentlich mit der Rheinland-Studie Teil von der Bevölkerung da sein. Und wir haben so zwei Teile in Bonn ausgesucht, wo wir ein Studienzentrum aufgebaut haben, wo eigentlich dann die Distanz zu den Teilnehmern
relativ kurz
ist. Und diese Teile, weil da eigentlich eine ausreichend große Zielgruppe wohnt und auch wo die Bevölkerung ziemlich oder mehr stabil ist als zum Beispiel im Bonn-Zentrum. Denn da leben viele Studenten, die kommen, gehen.
Verstehe.
Und das ist eher so Teile, wo...
Da zieht man hin und man bleibt für längere Zeit dort und steht euch auch für längere Zeit zur Verfügung.
Und das ist wichtig, denn wir wollen tatsächlich das zusammen mit der Bevölkerung durchführen.
Wie viele Menschen machen da mit? Kannst du eine Zahl nehmen?
Ja, zurzeit sind wir schon fast bei 15.000. Unsere Zielzahl ist 20.000. So, wir sind schon gut in der Richtung, wo wir hinwollen. Und wir haben auch die erste Person, die haben schon zum zweiten Mal teilgenommen. Und
was lest ihr nach 10 Jahren, wo ihr das macht, schon aus diesen Daten heraus? Was stellt ihr schon fest? Könnt ihr schon so ein, man könnte sagen, Etappenziel, einen Zwischenstand geben?
Ja, einige Sachen, die wir schon angesprochen haben, die Idee, dass zum Beispiel, dass es Geschlechtsunterschiede gibt. Ne? Man denkt, ja, Männer und Frauen, das ist schon ein Altmann. Aber eigentlich wurde da Im Detail wird dann noch nicht so viel aufgeschaut. Und zum Beispiel, was wir sehen, und da gab es schon Hinweise von früheren Studien, aber Studien bauen natürlich immer aufeinander auf. Zum Beispiel, wenn wir auf die kleinen Gefäße ins Gehirn schauen, da sehen wir, dass das bei Frauen, dass die viel empfindlicher sind oder die treten eher bei Frauen auf als bei Männern. Und das ist Teil eines Musters, denn das sehen wir zum Beispiel auch, nicht wir, aber andere bei Herzinfarkte, die sind bei Frauen und Männern, haben die zum Teil eine andere Hintergrund, denn bei Männern sind eher die großen Gefäße in
Mitleidenschaft gezogen.
Ja, und bei Frauen sind das oft die kleinere Gefäße. Das ist natürlich total wichtig, dass wir jetzt sehen, dass das vielleicht auch im Gehirn so eine große Rolle spielt. Und dann können wir auch schauen, und was sind da die Ursachen, die daran, die das unterlegen und welche neue Einsichten bekommen wir davon. Auch in das Immunsystem habe ich schon angesprochen, sehen wir jetzt, dass obwohl bei Männern und Frauen das bei sowohl Männern als Frauen ändert sich das mit dem Alter werden. Da gibt es Muster, die wir bei beiden Geschlechtern sehen, aber wir sehen auch geschlechtsspezifische Unterschiede. Und das ist auch wichtig, denn das hat vielleicht auch einen Einfluss dann auf bestimmte Empfindlichkeiten für in unterschiedliche Lebensphase für Männer und Frauen.
Wie läuft diese Zusammenarbeit? Wie oft trefft ihr euch? Wie oft werden Termine vereinbart?
Teilnehmer kommen jeder 3-4 Jahre, laden wir die erneut ein. Am Anfang war die Zeitspanne ein bisschen länger, auch weil so eine Studie fängt an. Und dann hatten wir natürlich auch die Covid-Periode, Corona. Aber wenn die Leute dann kommen, das sind dann so ungefähr 6, 7, 8 Stunden, die können das über mehrere Termine bei uns vereinbaren, damit das auch in ihr
Lebenskonzept passt.
Ja. Denn das ist natürlich schon einige Zeit. Aber dann nach einige Jahre wieder und dann nach einige Jahre wieder und dann nach einige Jahre wieder.
Und was haben die Menschen davon? Also gebt ihr ihnen auch ein kurzes Feedback schon, was ihr nach nicht 10 Jahren, aber vielleicht 2, 3 Jahren seht?
Die direkte Untersuchung, die wir durchführen, da gibt es teilweise sind das Untersuchungen, wo das vielleicht auch direkt für die Teilnehmenden interessant ist und wo die auch die Daten schon jetzt zu interpretieren sind. Ne? Als wir so diese Blutwerten, die können wir gerne mitteilen, die man ansonsten beim Hausarzt oder so bekommt oder auch die, wenn wir auf die Augendruck oder das, wie das Hören passt und. Da gibt es so Sachen, die wir direkt mitteilen können und das machen wir dann natürlich auch gerne. Und auch wenn da etwas nicht total optimal ist, mit die Empfehlung vielleicht zum Arzt zu gehen. Was wir auch versuchen, ist, wenn wir eigentlich Forschungsergebnisse haben, die nicht auf die individuelle Daten zurückzuführen sind, aber tatsächlich auf die Riesendatenmenge, um unsere Teilnehmenden das auch in Newsletters oder so mitzuteilen. Und das ist das Direkte, das Große, was wir eigentlich die Teilnehmenden geben wollen und nicht nur die, ist eigentlich natürlich auch Einsichten, die für sie und die und ihre Kinder später auch relevant sind. Dass wir, was wir zurückgeben können,
zum
ist
Beispiel,
relevant.
Was sagt ihr denen dann so? Mal ein Beispiel?
Ja, jetzt noch nichts, aber ich meine, wenn wir tatsächlich neue Kenntnisse haben, wenn wir etwas entdecken, was
relevant ist,
Demenz vorbeugen kann oder was die Gesundheit fördern kann. Das ist natürlich etwas, was, ja, das können wir dann die zurückgeben, aber auch die andere. Aber tatsächlich, sie geben eigentlich sehr viel an uns, Vertrauen, aber auch ihre Daten, ihre Zeit. Das ohne unsere Teilnehmer geht's nicht. Die sind für uns echt Partner in die Forschung. Und das ist riesenwichtig, dass die mitmache.
Wo wärst du gern in 10 Jahren? Hast du eine Vision?
Für die Vision ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass wir hier am DZNE arbeiten. Denn was total wichtig ist, um auch die nächsten Schritte zu gehen, ist nicht nur diese Beobachtungsstudien zu machen, nicht nur diese neue Einsichten zu bekommen, wo wir dann in die Rheinland-Studien arbeiten, aber auch das umzusetzen in tatsächlich
Alltag.
Ja, nee, in Interventionen. Was können wir dann tun für die Leute? Nicht nur Empfehlungen geben, aber tatsächlich neue Medikamente, Therapien entwickeln. Und das ist eigentlich, was ich mir von die nächsten 10 Jahre erhoffe. Aber was wir jetzt auch sehen, das passiert, dass wir auch am DZNE mehr und mehr zusammenarbeiten, auch mit Grundlagenforscher, auch mit der klinischen Forschung, zu sagen, okay, und jetzt, wenn wir diese genaueren Mechanismen kennen, was bedeutet das? Können wir da auch tatsächlich Eingriff nehmen? Und ich hoffe eigentlich, dass wir in 10 Jahren eine neue, ja, ich möchte eigentlich gerne eine neue Erkrankung definieren, die nicht Demenz ist, aber die eine Art von Prädemenz ist, wo die Personen überhaupt nichts spüren, aber wo wir tatsächlich Eingriff aufnehmen können, damit es kein Symptome gibt. So wie vorher angesprochen, die Bluthochdruck von der Demenz.
Also um nicht zu warten, bis es soweit ist, dass eine Demenz ausbricht, sondern zu wissen, hier sind Marker an der Stelle und an der Stelle und wir vermuten, dass das zu dieser, du hast es gerade neuen Erkrankung gehört, dass es zu dieser neu definierten Erkrankung gehört, bevor wir zu einer Demenz kommen.
Ja, aber wir wollen nicht nur die Marker, wir wollen darauf Einfluss nehmen. Mhm. Wir wollen wissen, wir wollen tatsächlich sagen, eigentlich, ich möchte tatsächlich in die nächsten 10 Jahre, und ich denke, das ist möglich, dass wir ein Screening, dass wir, wie heißt das, Screening in die Bevölkerung sagen können und dann auch tatsächlich sagen, okay, und bei dir, wir können nicht nur Empfehlungen für Verhaltensempfehlungen geben, aber tatsächlich eine Pille oder was dann auch und du bekommst nicht die Erkrankung. Mhm. Oder ob das dann eine Pille ist oder ob das eine Vaccination ist oder und vielleicht ist das auch unterschiedlich, eine Impfung, vielleicht ist das unterschiedlich für unterschiedliche Personen. So, wir wollen wissen, was für welche Person, das sind dann die Biomarker, die wir dafür brauchen, aber auch tatsächlich die Intervention, die Impfung oder die Pille oder was dann auch, damit Leute, die das vielleicht, das sich schon entwickelnde Erkrankungsprozess nicht weitergeht und nicht symptomatisch wird, zumindest nicht während des Lebens des Persons.
Mhm. Monique, das sollte doch gelingen, wenn wir zum Mond fliegen und auch schon zum Mars wollen, dann sollten wir doch diese Stufe irgendwie in den 10 Jahren, die jetzt vor uns liegen, hinbekommen und dann treffen wir uns in 10 Jahren wieder und dann bekommst du den Nobelpreis. So ist es nämlich. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es hat viel Freude gemacht mit dir. Alle Fragen, die ihr noch habt, die könnt ihr gerne stellen unter podcast@dzne.de. Alle Informationen stellen wir wie immer in die Shownotes. Und Monique, herzlichen Dank dir. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, warte, tot ziens. So heißt es.
Ne? Tot ziens.
Dankeschön für deinen Besuch.
Dankeschön.
Und ihr gebt bitte Acht auf euer Gehirn.
90 Milliarden. Der Hirn-Podcast mit Marco Schreil. Produziert vom Forschungszentrum DZNE. Weitere Infos zu uns gibt's auf dzne.de. Wollen Sie unsere Forschung unterstützen? Das können Sie über unsere Stiftung tun. Mehr dazu auf dzne-stiftung.de.